Danke für die Einladung. Dass ich bei euch sein kann, freue mich immer, da zu sein. Danke. Ihr seid eine kleine Schar, aber wenn ich euch beten höre, dann spüre ich, dass ihr ein Vertrauen im Herrn habt und eine Zuversicht. Und darin möchte ich euch bestärken, dass ihr einfach am Herrn dran bleibt. Und auch wenn ihr eine kleine Schar seid, aber ihr seid sehr Gemeinde, und ihr seid berufen für diesen Ort, Gemeinde zu sein und ein Licht zu sein. Das spüre ich euren Gebeten, Opa, dass ihr diesen Mut habt und diese Zuversicht. Ja, der Hubert hat einleitend etwas gesagt vom Josua. Ich möchte nur ein bisschen weiter, nur einen Schritt zurück machen, noch vor den Jordan, und heute etwas über das Volk Israel und über die 10 Gebote weitergeben. Und zwar steht das Volk Israel nach dieser 40-jährigen Wüstenwanderung beim Jordan kurz vorm Übertritt in das gelobte Land und bekommt dort nochmal eigentlich die ganzen Anweisungen Gottes, die sie alle vorher schon bekommen haben, die sie am Berg Horeb schon bekommen haben, wie Mose vom Herrn das Gesetz empfangen hat. 40 Jahre sind jetzt dazwischen. Und jetzt lehrt und leitet Moses das Volk noch einmal an, bevor sie in das verheißene Land eintreten und hinübergehen über den Jordan. Ich lese dann 5. Mose, Kapitel 4, 3 Verse. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Väter gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Und ich möchte heute ein bisschen genauer die 10 Gebote anschauen, ja. In einer Predigt, es wird ein Überblick werden, ja, aber ich möchte einmal die 10 Gebote herausgreifen. Weil eigentlich sind es auch viel mehr Gebote. Es sind 613 Gebote, die das Volk Israel bekommen hat, gell? Und 10 sind ein kleiner Teil davon. Und man zählt diesen 10 Geboten zum Moralgesetz Gottes. Es gibt so eine Unterteilung, das Moralgesetz, das Sozialgesetz und das Ritualgesetz. Eben in dem der ganze Gottesdienst an der Stiftshütte und später am Tempel geregelt worden ist. Ja, so kann man das Gesetz Mose aufteilen. Das Gesetz als Ganzes zeigt uns die Heiligkeit Gottes. Ja, das zeigt uns, boah, wie heilig Gott ist. Und ich habe mir mal gedacht, wenn man so durchliest, diese Anordnungen für die Priester, wie da alles ganz genau reguliert ist und bestimmt ist, wie die das alles machen sollen und so, die Speisegebote und wie sie sie anziehen sollen, die Reinigungsgesetze und also wirklich fast penibel, wie man da auf Dinge achten muss, so genau. Und ich habe mir dann mal Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so? Ja, das ist ja, boah, das ist ja schwer. Und ich glaube, dass ein Grund, warum Gott es so geregelt hat, ist, weil er da wollte, dass besonders die Priester, dass die ganz genau mit ihren ganzen Sinnen bei Gott sind und so dem heiligen Gott dienen können. Einfach in diesem genauen Beachten, ja. Und das heißt, in der Nähe Gottes, im Beachten von Gottes Geboten, ganz nah bei ihm zu sein und ihm seine Heiligkeit zu beachten und zu respektieren. Ja. Aber das Gesetz zeigt uns die Heiligkeit Gottes und das Neue Testament sagt uns, es überführt uns von der Sünde. Es überführt uns von der Sünde. Es ist wie das Röntgengerät Gottes. Seine Aufgabe ist die Diagnose. Ja, es ist wie ein Röntgengerät. Und so ist es auch für uns gut und wichtig, auch wenn wir im Neuen Bund leben, das Gesetz zu lesen. Und somit hat das Gesetz und auch die Gebote Gottes die Funktion, uns unsere Bedürftigkeit vor Augen zu führen. Das Neue Testament sagt einmal, das Gesetz ist ein Erzieher, ein Zuchtmeister zu Christus hin. Das Gesetz, die Gebote, die sollen uns eigentlich zu Christus hinbringen. Weil wir merken, wir schaffen das eigentlich gar nicht. Wir sind so bedürftig, wir sind schwache Menschen. Wir brauchen den Herrn, um vor Gott zu bestehen, um seiner Heiligkeit zu genügen. So sollen uns die Gebote auch nicht streng oder ängstlich machen. Und ich glaube, das ist ganz oft passiert, gerade im Katholizismus in unserem Land. Die Gebote sind eng, sind streng vermittelt worden und haben ängstlich gemacht, ja. Auch heute noch Menschen, weil diese Gebote zu halten, das Ja zu schaffen. Die Gebote Gottes sollen uns nicht streng oder ängstlich machen, sie sollen uns gottesfürchtig, barmherzig und gnädig machen. Mit anderen auch. Und besonders mit anderen. So, was ist so besonders an diesen 10 Geboten? Die werden ja oft so herausgegriffen, auch ich greife sie jetzt heraus, und sie sind auch in der Bibel eigentlich, ja, auch ein bisschen so herausgegriffen, und sie sind schon ein bisschen was Besonderes. Sie sind von Gottes Fingern auf 2 Steintafeln geschrieben, und sie werden auch Tafeln des Bundes genannt, im 5. Mose Kapitel 9. Und das ganze Gesetz von Moses, kann man sagen, wird ein bisschen in diesen 10 Geboten repräsentiert. Es ist, gerade von den moralischen Gesetzen her, ist es auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Die ganzen, das mosaische Gesetz wird in diesen 10 Geboten repräsentiert. Und diese beiden Steintafeln, die wurden in der Bundeslade aufbewahrt. Das kann man im 1. Buch Könige, Kapitel 8, Vers 9 lesen. Also eigentlich schon sehr besondere Aspekte von diesen 10 Geboten. So, ich möchte jetzt auf diese 10 Gebote kommen. Es sind Gebote eigentlich, die bereits vor der Gesetzgebung, bevor Mose dieses Gesetz gegeben hat und diese 10 Gebote gegeben hat, sind diese Gebote eigentlich schon gewissermaßen da gewesen. Zwar nicht so aufgelistet, so gesetzmäßig, so nach der Reihe als Gebote, aber wenn wir vor dem Gesetz im 1. Buch lesen, die Geschichte von den Erzvätern, diese Berichte von Josef, von Mose auch noch, da lesen wir heraus, dass diese gläubigen Menschen, dass sie die auch schon nach Geboten, nach Gesetzen orientiert haben. Und da finden wir eigentlich schon diese 10 Gebote im Leben dieser Menschen. Ja, mir fällt der Josef ein, der sich vor dem Ehebruch gewehrt hat, ja, mit der Frau des Pharaos. Wir lesen von Noah, der als Gottesfürchtiger, als Gerechter bezeichnet wird und wo ganz klar der Unterschied zu den anderen ersichtlich wird. Und so lasst ihr das herauslesen an mehreren Beispielen, wo dieses Gesetz, diese Gebote eigentlich vorher schon da waren, wo die im Herzen dieser Menschen schon gewesen sind, aber jetzt da ganz konkret gemacht werden. Und wir sehen sie dann auch natürlich im Neuen Testament bei Jesus und dort sogar noch vertieft und noch verfeinert. Und seine Gebote, die gehen eigentlich nur weit über die 10 Gebote Gottes, die uns hier gegeben sind, nur weit darüber hinaus. Aber auf das möchte ich nur eingehen. Kapitel 5 in 5. Mose, Vers 6. Von dort weg lese ich. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Der Gott Israels, das ist auch unser Gott. Der hat sich dem Volk Israels als Schöpfer des ganzen Universums offenbart. Und wir lernen seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und seine Gebote und Maßstäbe kennen, die selbst im Alten Testament eigentlich schon auf Liebe und in Liebe gegründet sind. Wir lesen es nicht so klar und so gut und so schnell außer wie im Neuen Bund, aber auch im Alten Bund, ja, sind diese Gesetze in der Liebe Gottes gegründet. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter neben mir, kein Bildnis, keine andere Verehrung. Israel war umgeben von Völkern, die andere Götter angebetet haben. Und so war das berechtigt, ihnen das an erste Stelle das zu stellen, dass sie einfach nicht verführt werden und sie nicht verführen lassen und anstecken lassen von dem Götzendienst, der rund um sie ist, von den Völkern, wie sie das praktizieren. Kein Bildnis von Gott machen. Kein Bildnis von Gott machen, weder von dem, was, das ist dann das zweite Gebot, schau, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, Gott darf eifersüchtig sein. Und ich glaube, man kann das gut vergleichen mit einer Ehebeziehung. Ich darf, wenn man meine Frau Grund zur Eifersucht gibt, dann darf ich eifersüchtig sein. Ja. Und so ist es mit Gott, ja, mit der Beziehung zum Herrn. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn wir andere Götter, wenn wir uns anderen Göttern zuwenden, wenn wir uns Ersatzgöttern oder Götzen zuwenden oder andere, woanders diesen Lebensmittelpunkt und dieses Leben und diese Kraft suchen, die wir nur vom Herrn bekommen, dann hat Gott das Recht, eifersüchtig zu sein. Ja, genau. Also es gibt eine berechtigte, eine begründete Eifersucht. Keine anderen Götter neben mir. Kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis. Also, und dann ist es besonders, glaube ich, kommt es raus, wo das passiert, wo es heißt, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ich glaube, dass das entscheidende Kriterium ist. Die Einzigartigkeit Gottes erfordert es, dass er allein verehrt wird, dass er allein angebetet wird. Ja, und bis in unsere Tage hinein, und dieser Kult, der ist ja über die letzten Jahrzehnte förmlich wieder aufgeblüht, wo alles Mögliche verehrt wird und angebetet wird, wo man in ganz vielen Dingen Kraft schöpfen will aus den Gestirnen, ja, aus der Anbetung oder aus der Beziehung oder Kontaktaufnahme zu Engeln. Ja, man spricht von kosmischen Kräften, von universellen Kräften, und das alles fällt da eigentlich hinein. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Alles, was diesen Lebensmittelpunkt, diese Quelle bekommt, außerhalb von Gott und eigentlich dann nicht wirklich Quelle des Lebens ist und nicht wirklich das ausfüllen kann in uns, was wir brauchen, was wir suchen. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, das ist klar, aber ich glaube, dass auch das Fehlen von der Verehrung Gottes Sünde ist. Ja, der Herr hat uns zu Anbetern im Geist und in der Wahrheit gemacht. Und wenn der Mensch seinen Schöpfer nicht mehr anbeten kann oder nicht anbetet, dann ist das alleine schon Sünde, dort wo die Verehrung Gottes fehlt, die Anbetung Gottes fehlt. Die Herrlichkeit Gottes, die wird in seiner Schöpfung erkannt. Wir genießen diese Schöpfung. Ganz viele Menschen in unserem Land, wir danken dort auf, ja, wir verbringen dort unsere Freizeit. Wir gehen auf in Gottes Schöpfung. Aber wie viele Menschen bringen ihm wirklich Dank, Lob und Anbetung für seine Schöpfung, für das, wo er uns so reich beschenkt. Also auch die fehlende Anbetung Gottes ist eigentlich Sünde, ja. Verstoßt gegen die Gebote Gottes. Moderne Götzen in unserer Zeit. Geld, das ist nicht modern, das war immer schon ein Götze. Schon Jesus spricht von diesem Mammon, von diesem Götzen, der uns in Beschlag nimmt. Wo ist unsere Sicherheit? Wem vertrauen wir? Wo ist mein Selbstwert? Keine Götter, keine anderen Götter neben mir. Es muss alleine und darf alleine beim Herrn, unserem Gott, sein. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, den Namen Gottes missbrauchen. Es betrifft besonders das Schwören bei Gott oder Unbedachtes, einfach Aussprechen im Zusammenhang mit Gott, leere Beteuerungen im Zusammenhang mit Gottes Namen. Und auch in unseren Kreisen kann manchmal das Aussprechen von Gottes Namen zu einer Floskel werden, um damit fromm zu erscheinen. Ja, da muss sich jeder selber prüfen, ja, ist es jetzt, kommt es jetzt von meinem Herzen, jetzt jemand im Namen Jesus zu segnen, oder auch dort, wo ich sage, wo jemand, ja, ich werde für die beten, gut, da gebrauche ich zwar nicht den Namen Gottes direkt, aber doch, ja, ihr wisst einfach, frommes Gerede, was zur Floskel werden kann, ich glaube, das fällt da auch dort rein und das ist zu beachten. Halte den Sabbattag, das ist das vierte Gebot, und heilige ihn. Und es ist interessant, dass diesem Sabbattag eigentlich der meiste Text gewidmet wird in diesen 10 Geboten. Der Tag, um Israel Zeit der Ruhe zu geben, der Erholung und auch Zeit der Besinnung zu geben, wo sie über all das nachsinnen, was Gott für sie getan hat, wie er sie beschenkt hat. Das war dieser Tag. Ich glaube, dass das Sabbatgebot im Neuen Bund für uns aufgehoben ist. Es wird im Neuen Testament als einziges nicht mehr erwähnt. Wir lesen im Neuen Testament, dass sich die Geschwister, die Gemeinde, am ersten Tag der Woche getroffen haben, am Auferstehungstag. Und so möchte ich sagen, dass Sonntag Ausdruck des Neuen Bundes ist und Sabbat, das Halten des Sabbats, das Sabbatgebot, ein Ausdruck des Alten Bundes. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lang lebst, es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Für die Kinder im Haus bedeutet es, den Eltern zu gehorchen. Die Respektlosigkeit gegenüber jeglicher Autorität und auch der Autorität der Eltern nimmt mehr und mehr zu, wird untergraben, die Autorität der Eltern, sie bekommen einfach von der Gesellschaft her und von der Botschaft, die uns vermittelt wird in dieser Welt, nicht mehr diesen Stellenwert, den Gott den Eltern gibt. Und so ist es auch für die Kinder übrig, die Eltern, Vater und Mutter zu ehren. Aber der Herr möchte das von unseren Kindern, dass sie die Eltern ehren, dass sie ihnen gehorchen, sie schätzen, ihnen dankbar sind. Aber ich möchte sagen, wenn wir dieses Gebot lesen, dann denken wir in erster Linie, dass die Kinder das tun. Aber ich glaube, es ist ein Gebot an uns alle, die wir noch Eltern haben. Es ist ein Gebot für erwachsene Menschen, nicht nur für Kinder. Ja. Die Eltern ehren ist eine Sache des ganzen Lebens. Mein Vater ist heuer im Februar gestorben und wir haben als Familie wunderbare Zeit miteinander erlebt. Und mir ist dieses Gebot ganz neu groß und wichtig geworden, die Bedeutung dieses Gebotes. Ja. Für sie da zu sein, Zeit für die Eltern zu haben, ja. Ihnen Dank auszusprechen, Dankbarkeit, grundsätzliche Dankbarkeit in meinem Herzen zu haben, in Bezug auf meinen Vater, nicht das in den Vordergrund zu stellen, das was nicht so gut war, sondern das zu sehen, was gut war und ihm dafür dankbar zu sein. Und ich glaube, das fällt unter das Gebot, die Eltern zu ehren. Ja, bin ja bestärkt oder so geleitet worden darin, einfach mehr am Leben meiner Mutter, die jetzt alleine ist, mit meiner Schwester, aber doch, um sie besorgt zu sein in der Art und Weise, dass ich sie öfters anrufe. Ja, sie wohnt in Wels, ich bin in Gmunden, das ist nicht so weit, wir fahren immer wieder mal hin. Aber ihr wisst einfach, diese Wertschätzung den Eltern gegenüber zum Ausdruck zu bringen, den Dank für das Gute, was wir von ihnen empfangen haben. Das Gute in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Das sechste Gebot, du sollst nicht töten.
Ja, du sollst nicht töten. Und wenn man, ja, das ist eigentlich so eins von diesen Geboten, was man dann schnell einmal von den Leuten hört, wenn sie sagen, es ist eh alles in Ordnung bei ihnen, ja, ich bringe niemanden um. Aber wie das wirklich gemeint ist und was der tiefere Grund ist, ich glaube, das vermittelt uns dann Jesus in der Bergpredigt, was da wirklich alles dazugehört. Ja, nicht nur diese Tat, jetzt jemand umzubringen, sondern es ist eine Sache des Herzens, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Und Jesus, der zieht da eigentlich diesen Maßstab noch einmal, einfach nur mal enger, ja, um den Leuten zu sagen, wenn ihr meint, ihr könnt das Gesetz und die Gebote halten, so ist es gemeint. Selbst wenn du jemand schimpfst oder beschimpfst, ja, oder einen Noah oder einen Trottel und einen Idioten nennst, dann bist du dieses Gesetzes schuldig. Dann hast du dieses Gesetz gebrochen. Dann fällst du unter dem Bruch dieses Gebotes. Du sollst nicht töten. Kein Ehebruch, das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wir sind es ist schon eine Zeit her, aber es ist eine Erfahrung, die wir mal gemacht haben, meine Frau und ich. Da sind wir mal innerhalb von weniger Wochen waren wir im Kino zweimal, oder haben sie dann irgendwo anders auch nochmal einen Film angeschaut oder so. Und wir waren entsetzt darüber eigentlich. Und es gibt fast keinen Film mehr, oder das ist so normal in den Filmen, Ehebruch, das wird so dargestellt in unserer Gesellschaft. Und das verfestigt sie mehr und mehr, ja. Dass das nichts Schlimmes mehr ist. Ja, man wird förmlich fast eingeladen dazu, ja. Du fühlst dich nicht gut, du bist unzufrieden mit deinem Partner. Ja, schau auf dich, du musst auf dich selber schauen, ja, tu da was, ja. Und man lässt sich auf sowas drauf ein. Und ich lebe nicht in dieser Welt, ja, schon in dieser Welt, aber wir sind nicht in dieser Welt zu Hause. Und so kriegen wir oft Sachen gar nicht so mit. Aber wenn man dann mit Leuten redet, die ehrlich sind, ja, die da in diesem Milieu zu Hause sind, und ich habe eine Situation gehabt, wo jemand selber in einer schweren Ehekrise gewesen ist und der mir dann sagt, Robert, du kannst dir nicht vorstellen, was sich da abspielt, ja. Wenn du fortgehst, am Nachtleben teilnimmst, ja, in den Bars und so, was sich da abspielt unter Eheleuten, ja, die alleine fortgehen, die unterwegs sind. Ich will einfach damit nur sagen, es ist sowas Normales geworden und dabei ist so viel Leid damit verbunden und es ist so zerstörerisch. Es ist das Herrengebot und es ist ein gutes Gebot, die Ehe nicht zu brechen, genauso wie alle anderen Gebote. Es ist nichts zum Ausprobieren, es ist nicht egal, es hinterlässt nur Leid und Elend und Zerbruch und Scherben und Schmerzen. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Wow. Denkt man an eine große Sache. Meistens denkt der Mensch an irgendwelche großen Sachen. Ja, ich stehe eh nichts. Ja. Das passt eh soweit alles. Aber wenn man dann ins Genaue geht, wenn man ein bisschen dahinter schaut, ja, was ist alles dem anderen sei Eigentum, das, was ich mir aneige oder das ich hinterziehe. Und es ist eigentlich gar nicht so einfach, dieses Gebot wirklich zu halten. Ja. Und ich habe vor einigen Zeit einmal eine Predigt gehabt über Epheserbrief und da greift der Paulus dieses Gebot auch auf und ich möchte euch diesen Vers vorlesen, was da steht. Kapitel 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Und das ist einfach, das ist neuer Bund, das ist neues Testament. Und ich glaube, ich habe das noch nie so in der Tiefe wahrgenommen, wie damals eben vor einigen Monaten, wie ich das gelesen habe, den Vers. Nicht stehlen, ist schon klar. Aber jetzt, was sie ändert, was anders werden soll bei denen, die jetzt Jesus kennengelernt haben, die mit dem Herrn unterwegs sind, die sollen arbeiten,
damit sie den Bedürftigen etwas zu geben haben. Und ja, das ist so anders, als wie die Welt um uns herum lebt. Und ich sage, es gibt kein besseres Sozialsystem oder sozialeres Gesetz als das, was uns eigentlich der Herr im neuen Bund gibt. Ja. Wenn sich das anschaut, diese Ausrichtung, die uns der Herr gibt, warum wir arbeiten sollen. Ja. Erstens einmal, dass wir selber uns das Leben unterhalten, ja, dass wir nichts stören, aber dass wir eben auch anderen was geben können. Als Ausrichtung, als Motivation zur Arbeit. Ein Großteil der Menschen arbeitet halt nur, um sie zu bereichern, um seinen Wohlstand anzuhäufen. Und viele der Christen sind so ausgerichtet, so orientiert. Ich weiß nicht, wie ihr lebt, wie ihr unterwegs seid alle. Aber das Wort, das ermahnt mich schon, gell? Einfach diese Ausrichtung, die der Herr uns da gibt. Aber ich glaube, ihr habt damit nicht gemeint, dass man alles hergeben sollte. Ja? Ich glaube, es darf für uns auch etwas bleiben. Ja? Aber trotzdem, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Kein falsches Zeugnis geben. Das 9. Gebot. Kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wir wissen so viel über andere zu reden. Wie schnell entsteht ein Gerücht. Eine Person äußert eine Vermutung. Der Nächste erzählt es als Tatsache weiter. Und wir sind dann die Guten und stehen dann besser da. Weil immer, wenn man über einen anderen schlecht redet, macht man sich ja selber besser, oder? Kein falsches Zeugnis reden. Einfach Gebote, die uns ansprechen, wo wir aufpassen müssen, wo wir angesprochen sind vom Herrn. Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, du sollst nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, nach dem Acker, nach seinem Knecht, nach seiner Magd, Rind, Esel, nach allem, was dein Nächster hat. Da steht für mich einmal, das heißt für mich ja, sei dankbar eigentlich. Ja. Du sollst dankbar sein mit dem, was du hast. Ja. Und nicht nach dem Ausschau halten und nach dem begierig sein, was der andere hat. Ja. Sei dankbar. Und das ist auch die Botschaft des Neuen Testaments. Gell? Sei dankbar alle Zeit, in allen Dingen. Ich habe gelesen, dass es möglich war, für gläubige Juden, für streng gläubige Juden, eventuell wirklich diese Gebote Gottes zu halten. Bis auf das 10. Ja. Wenn man die 9 Gebote vorher anschaut, sind es eigentlich alle Gebote, die mit Taten gebrochen werden können. Ja. Aber beim 10., da geht es ums Herz. Ja, da geht es um etwas, was in uns stattfindet, in unserem Herzen. Und an dem Gebot scheitert jeder Mensch. Obwohl ich das sehr bezweifle, auch mit den anderen Geboten, ob das vom Grund auf wirklich so möglich war, aber ich habe das gelesen auch, ja, dass wirklich oder es möglich war für Menschen oder es Menschen gegeben hat, die das so streng eingehalten haben, aber letztlich an diesem 10. Gebot, das sagt uns eigentlich, ja, das ist unmöglich, dass das der Mensch halten kann. Weil da geht es um unser Herzen, um unser Innersten, was da drinnen ist. Ja. Und da brechen wir das Gebot. Und genau. Ja, die 10 Gebote, das ist schon erwähnt, die sind ja oftmals als Maßstab für die eigene Gerechtigkeit, werden die so herangezogen. Vielleicht habt ihr auch schon solche Gespräche gehabt, wo dann dein Gesprächspartner meint, naja, so schlecht schaut's bei mir nicht aus, ich bringe niemand um, brich meine Ehe nicht, ich nehme niemand etwas weg, Neid, ich bezweifle, dass jemand keinen Neid hat, ja, dass das nicht gibt. Okay, aber diese 3 Dinge, töten, Ehe nicht brechen, nimm niemand etwas weg, ich stühle nichts, ja. Und dann glauben viele Menschen schon, ja, das ist eigentlich, das passt, ja, das ist genügt fürs menschliche Zusammenleben und ja, das macht mich gerecht. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Jakobus, Kapitel 2, Vers 10, er sagt, wenn jemand das Gesetz hält, sich aber in einem Punkt verfehlt, dann ist er im ganzen Gesetz schuldig geworden. Ja. Das ist das Gesetz eines heiligen und gerechten Gottes. Und wir brauchen Gnade und Barmherzigkeit. Und die ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Durch Mose kam das Gesetz, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Und drum, wiederhole nur mit den Vers im neuen Bund, das Gesetz ist ein Erzieher, ein Zuchtmeister zu Jesus Christus hin. Wir brauchen den Herrn, um diese Gesetze nach diesen Geboten zu leben. Wir brauchen den Herrn, sei Gnade, sei Barmherzigkeit. Das Volk Israel ist vor dem verheißenen Land gestanden, dort am Jordan. Die letzten Anweisungen und Ermahnungen: Hört auf diese Gebote Gottes, damit ihr lebt und hineinkommt, das Land in Besitz nehmt. Hört, damit ihr lebt. Also wir können da herauslesen, dass in diesen Geboten war das Leben, im Halten dieser Gebote ist das Leben gewesen. Ja. Und nur im Halten dieser Gebote konnten sie in diesem Land bleiben, konnten sie dieses Land in Besitz nehmen, konnten sie in die Ruhe eingehen, wie du es gesagt hast. Aber es ist nur leider nur eine kurze Zeit gewesen. Und es war nicht wirklich eine lange Ruhe. Es war nicht wirklich ein langer Frieden, in dem Israel dort sein hat können, weil sie die Gebote vielfältig nicht gehalten haben, weil sie sie verfehlt haben in vielen Dingen. Schon im ersten Gebot mit Götzendienst, sie sind abgewichen in ganz vielen Dingen. Im neuen Bund, bei Jesus ist es anders. Da lesen wir nicht, im Halten der Gebote ist das Leben, sondern Jesus sagt für sich, ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben. In Jesus Christus ist das Leben, nicht im Halten der Gebote. Halten wir jetzt keine Gebote mehr? Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also wir haben die Gebote des Herrn, und das sind vor allem Gebote der Liebe. Die haben wir, die sind in unser Herz geschrieben, im neuen Bund, auf die Tafeln unseres Herzens. Es sind Gebote, die uns der Geist Gottes ins Herz gelegt hat. Und wir halten sie aus Liebe zu Jesus. Wir halten seine Gebote aus Liebe zu ihm. Nicht, weil es gesetzmäßig dasteht, du sollst und du musst. Das ist ja der große Unterschied. Oder das ist ja das Dilemma, glaube ich, warum viele Menschen sie vom Glauben abgewendet haben. Weil sie es genau so vermittelt gekriegt haben. Du sollst, du musst, du darfst nicht. Und bei Jesus ist es anders. Jesus hat uns zuerst seine Liebe geschenkt. Und weil wir ihn kennengelernt haben, weil wir ihn erfahren haben, jetzt sind wir darum bemüht und ist es unsere Nachfolge und unsere Jüngerschaft, seine Gebote zu halten, aus Liebe zu ihm, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, wie er ist und weil er uns die Möglichkeit gibt, seine Gebote auch zu halten. Ja. Und wie ich schon an einigen Beispielen herausgegriffen habe, gehen seine Gebote, die Gebote des neuen Bundes, die gehen bei Weitem. Gehen die hinaus und sind die viel tiefer als die im alten Bund. Und sie können nur durch den Herrn Jesus gehalten werden, wenn er in uns lebt. Ja. Die Liebe, die wir da leben oder die wir da lesen im Neuen Testament oder wann wir das Leben Jesu anschauen, das geht weit über das hinaus an den Geboten, die der Herr dem Volk im alten Bund gegeben hat. Ja. Die Gebote des Herrn, die sind noch viel kostbarer, die sind noch viel umfangreicher, noch viel tiefer in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit. Es ist einfach Jesus, der gekommen ist und eben, der sie offenbart hat, in seiner ganzen Wahrheit und Gnade. Und wir sehen Gott, wenn wir Jesus anschauen. Und er möchte, dass wir so werden wie er. Also auch wir halten diese Gebote aus Liebe zum Herrn und weil sie in unser Herz hineingelegt sind. Und weil sie Teil, wesentlicher Teil unserer Nachfolge und unserer Jüngerschaft sind. Und wir dürfen mehr und mehr von diesen Liebesgeboten vom Herrn in unser Leben entdecken und zum Ausdruck kommen lassen. Dem Volk Israel, ja, ihnen ist gesagt, ihr sollt diese Gebote halten, dass ihr dieses Land in Besitz nehmen könnt. Ihr kennt vielleicht dieses Lied auch, nimm ein das gute Land, das Gott euch gibt. Singt ihr das nicht in eurer Gemeinde? In unserer Gemeinde singen wir das, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Es ist ein Vers aus dem Alten Testament eben, ja, aus diesem Bericht vom Alten Testament, vom Volk Israel. Aber es lässt sich auch für uns anwenden, ja. Wir sind auch aufgefordert, das gute Land einzunehmen. In diese Ruhe einzugehen. Das gute Land einzunehmen, Jesus in unserem Leben Raum zu geben. Und in ihm zu bleiben. Das ist das gute Land. Mit Jesus zu leben. Wenn er unser Leben ist und in diesem Leben uns zu entfalten und zu wachsen, das ist das gute Land. Und in diesem Land mit Jesus können wir zu einer wirklichen Ruhe eingehen, wie dann der Hebräerbrief schreibt auch. Ja, das ist die Ruhe Gottes, die noch ausgestanden ist hier im Alten Testament und die euch in Jesus zuteil wird. Ich bin vor ein paar Wochen in der Türkei gewesen und habe einen Bruder kennengelernt, einen afghanischen Bruder, der hat eine Lebensgeschichte, werde ich nicht erzählen. Aber was er, und er ist von seiner Familie getrennt, er ist um seines Glaubens willen verfolgt gewesen und lebt jetzt in der Türkei in einer Stadt als Flüchtling. Aber was er hat, und das habe ich ihm abgespürt, er hat gesagt, ich habe Frieden in meinem Herzen. Und das hat mir ihm abgenommen, so wie er es gesagt hat, eins zu eins. I have peace in my heart. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Und das ist über alles gestanden, offensichtlich, was in seinem Leben sonst noch los war oder was Sache war in seinem Leben. Er hat einen tiefen Frieden in meinem Herzen. Und den gibt uns der Herr. Und in diesem Frieden dürfen wir uns bewegen. Genau. Nehmt ein das gute Land, das Gott euch gibt. Fürs Volk Israel war es ein Land, mit dem Milch und Honig fließt. Ausdruck von Überfluss, es ist alles da, es war ein reiches Land und in Jesus sind uns alle Schätze der Weisheit, der Erkenntnis sind uns gegeben. Jesus hat uns reich gemacht, wir sind reich in Jesus. Es war ein Land, in dem sie versorgt waren, in dem sie frei waren, in dem sie keine Sklaven mehr waren. Ein Land, das Gott ihnen gegeben hat. Der Vater hat uns seinen Sohn gegeben. Wir befinden uns in diesem Land. Wir sind frei. Wir sind versorgt durch ihn. Wir müssen uns nicht fürchten. Es ist ein gutes Land, das Gott uns in Jesus Christus gegeben hat. Und wir dürfen es in Empfang nehmen, immer wieder neu in Empfang nehmen und aufgreifen. Das Volk Israel ist gewarnt worden, von diesem Gebot nichts wegzunehmen und nichts hinzuzutun. Und es ist, hat gar nicht lang gedauert, und das ist schon passiert und das ist geschehen. Was bedeutet das für uns heute, wenn uns mit Jesus dieses gute Land und dieses Leben gegeben ist, dass wir auch zu Jesus nichts hinzufügen? Das ist für mich die Botschaft, ja. Jesus genügt. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört, was er euch sagt, das tut, auf ihn hört. Jesus genügt. Vollkommen. Da müssen wir nichts hinzutun zum Evangelium, nichts wegtun. Jesus genügt. Ja. In ihm ist alles. Der Vater, Römer Kapitel 8, Vers 32, schließt mit dem Vers. Der Vater hat uns seinen Sohn gegeben und sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere gegeben haben. Er hat es uns gegeben. Amen. Amen.